Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. So klingt eine Bruchlandung.
Wer stimmt dem Gesetz zu? Das ist die Minderheit.
Die Deutsche Länderkammer sagt Nein zum Steuerabkommen mit der Schweiz. Was sagt Bern dazu? Was die deutsche Regierung? Und was ist hier schiefgelaufen? Dann, wir wollen das Regime stürzen. So klang es in Kairo schon einmal. Ist Mursi der neue Mubarak?
Ägypten ist tief gespalten und beide Seiten werfen sich vor, die Ziele der Revolution verraten zu haben. Und Mursi hat diesen Graben in diesem Land noch weiter aufgerissen.
Sagt die Journalistin in Kairo. Und?
Οι Κύπροι αγαπούν πάρα πολύ τους Ρώσους. Η ύπαρξη της Κύπρου.
Wir lieben die Russen, sagt dieser Bürgermeister auf Zypern. Liebe geht hier durch die Banken. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Der deutsche Bundesrat hat also das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland gestoppt. Die von der SPD und den Grünen regierten Bundesländer stimmten gegen das Gesetz. Aus Berlin, Kaspar Selk.
Drei Argumente führten die SPD-regierten Bundesländer heute Morgen an, als sie das Abkommen ablehnten. Erstens, die Nachbesteuerung für unversteuerte Vermögen sei zu niedrig. Zweitens, die weitere Verfolgung von Steuerbetrügern, also weitere CD-Käufe, würden mit dem Abkommen verunmöglicht, das gehe nicht an. Vor allem aber meinte etwa Minister Peter Friedrich aus Baden-Württemberg:
Als baden-württembergische Landesregierung wollen wir eben gerade nicht Hunderte von Steuerhinterziehern ungestraft von dannen ziehen lassen.
Man wolle, dass Leute, die ihr Vermögen vor Inkrafttreten des Abkommens noch aus der Schweiz abzögen, dem deutschen Fiskus gemeldet werden müssen, dass das Abkommen also rückwirkend gelte. Finanzminister Schäuble entgegnete darauf, zum x-ten Mal übrigens, das sei nach Schweizer Recht einfach nicht möglich. Es wäre übrigens auch nach deutschem Recht nicht zulässig. Aber er setzte sich nicht durch, weder in diesem noch in den anderen Punkten. Der Bundesrat lehnt das Abkommen ab, sehr zum Ärger und sehr zur Enttäuschung von Schäuble. Er sagte im Anschluss an die Sitzung:
Wir haben eine Lösung gefunden, die vor zwei Jahren niemand für denkbar gehalten hätte mit der Schweiz. Und jetzt wird es aus kleinlicher parteipolitischer Polemik blockiert.
Schäuble gibt aber noch nicht auf. Er will den Vermittlungsausschuss anrufen und glaubt, auch noch Verhandlungsspielraum orten zu können.
Ich habe dem baden-württembergischen Minister aufmerksam zugehört. Da klang es so, dass man noch einmal ernsthaft reden kann.
Allerdings, dass da im allerletzten Moment noch einer nachgibt, erscheint kaum denkbar. Oder wie einer der beteiligten SPD-Vertreter hinter vorgehaltener Hand im Bundesrat sagte: Stellen Sie sich mal vor, wie wir mit einer solchen Wende die Glaubwürdigkeit unseres Kanzlerkandidaten beschädigen würden.
Was hinter dem Scheitern des Steuerabkommens steckt und was das heißt für die Schweizer Banken, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Andi Lüscher und auch dort geht es zuerst um das gescheiterte Steuerabkommen.
Politik und Wirtschaft in der Schweiz sind nicht groß überrascht vom Nein zum Steuerabkommen aus Deutschland, aber dennoch etwas enttäuscht. Nun setzt die Schweizer Regierung auf den Vermittlungsausschuss. Die Schweiz sei nach wie vor bereit, den Ratifizierungsprozess mit Deutschland zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen, teilt der Bundesrat mit. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse und die Schweizerische Bankiervereinigung bedauern den heutigen Entscheid. Sie hoffen ebenso auf den Vermittlungsausschuss wie auch die FDP. Die SP hingegen spricht von einer Sackgasse, in die das Abkommen geführt hätte. Für die SVP und die BDP kommen mögliche Zugeständnisse nicht in Frage. Auch die CVP lehnt neue Verhandlungen ab. Ein Asylverfahren soll künftig höchstens 100 Tage dauern, vom Moment der Einreise eines Asylsuchenden gerechnet. Um das zu erreichen, müssten die Zentren des Bundes ausgebaut werden. Das schlägt eine Arbeitsgruppe von Bund und Kantonen vor. Sie könnten als Verfahrens-, Warte- und Ausreisezentren geführt werden. Die Arbeitsgruppe hatte vom Bundesrat den Auftrag, Vorschläge für schnellere Asylverfahren auszuarbeiten. Dass der Bund auf unrentablen Bahnstrecken möglicherweise Busse einsetzen will, stößt bei den kantonalen Verkehrsdirektoren auf Kritik. Die Pläne des Bundes dürften nicht dazu führen, dass gewisse Linien gegen den Willen der Kantone anders bedient würden. Außerdem würden die Kantone jetzt schon prüfen, wie rentabel die Strecken seien. Und in einzelnen Fällen seien schon heute Busse im Einsatz, zum Beispiel zu Randzeiten. Insgesamt prüft der Bund die Auslastung auf 175 regionalen Bahnlinien. Neulenker verursachen weniger schwere Verkehrsunfälle als früher. Das zeigt ein Bericht der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Sie hat untersucht, ob das neue Regime für Neulenker Wirkung zeigt. Seit rund 7 Jahren erhalten Neulenker den Führerausweis nur auf Probe und sie müssen Weiterbildungskurse absolvieren. Die Beratungsstelle macht auch Verbesserungsvorschläge. So sollten die Weiterbildungskurse künftig gleich nach der Fahrprüfung besucht werden müssen, weil dann sei das Unfallrisiko am höchsten. Die Europäische Union wird erst im kommenden Jahr über ihren Finanzplan bis ins Jahr 2020 entscheiden. In Brüssel ist der EU-Haushaltsgipfel ohne Einigung abgebrochen worden. Die Differenzen zwischen den Geberstaaten und den Empfängerstaaten hätten nicht überbrückt werden können, erklären verschiedene Diplomaten. Deutschland und Großbritannien wollen die Ausgaben kürzen. Ärmere Länder Süd- und Osteuropas sind dagegen. In mehreren ägyptischen Städten machen Demonstranten gegen Präsident Mursi mobil. Auf dem Tahrir-Platz in Kairo protestieren Tausende. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Leute ein. In Ismail Ilia und in Port Said stünden Büros der Muslimbrüder in Flammen, berichtete das staatliche Fernsehen. Ebenso in Alexandria. Dort gab es auch Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern von Präsident Mursi. Mohammed Mursi, der den Muslimbrüdern nahesteht, hatte gestern die Befugnisse des ägyptischen Verfassungsgerichts eingeschränkt und sich selber mehr Macht gegeben. Russland hat Kriegsschiffe vor die Küste des Gazastreifens entsandt. Die Schiffe sollen Landsleute in Sicherheit bringen, falls der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern eskaliert. Das gab die russische Kriegsmarine bekannt. Das Außenministerium sagte weiter, im Gazastreifen hielten sich zurzeit rund 100 russische Unternehmer und Touristen auf. Russland fordert eine politische Lösung im Nahen Osten. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.715 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.937 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.2048 gehandelt, der Dollar zu 93,01 Rappen. Das Wetter? Morgen ist es im Norden teils freundlich, teils hat es dichtere Wolkenfelder. In den Alpen und im Süden scheint zeitweise die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt um 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Das deutsche Nein zum Steuerabkommen mit der Schweiz.
Das ist für den Bundesrat und die bürgerliche Partei eine Art Crashkurs in internationale Politik.
Sagt SP-Chef Christian Löffra. Was muss die Schweiz lernen? Was die Banken? Das vielsprachige Nein zum EU-Budget. Wer bremst? Dann Mursi verrät die Revolution. Im Namen der Revolution. Das Gespräch zu Ägypten. Romney ist doof. Die Botschaft seiner republikanischen Parteifreunde.
We're in a big hole. We're not getting out of it by comments like that. When you're in a hole, stop digging. He keeps digging.
Wir sitzen im Loch und was tut Romney? Er gräbt. Und die Russen sind super, die Botschaft der Zyprioten. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter deres.ch. Jahrelang haben Bern und Berlin um das Steuerabkommen gerungen, doch jetzt hat die rot-grün dominierte Deutsche Länderkammer den fixfertigen Vertrag abgelehnt. Eine Bruchlandung für die Schweiz und eine Bruchlandung für die deutsche Regierung. Kaspar Selg in Berlin, wieso ist es Merkel und Finanzminister Schäuble nicht gelungen, die Länder zu überzeugen?
Ich glaube, sie haben sich verschätzt. Schäuble war völlig überzeugt von der Qualität dieses Abkommens. Er war sicher, dass wenn die Leute das mal sehen, wie gut das ist, dass der Widerstand schwinden wird. Und diejenigen, die allenfalls dennoch dagegen sind, die werden spätestens dann nachgeben, wenn sie sehen, wie viele Milliarden daherkommen, denn die Länder und die Gemeinden in Deutschland sind zum Teil schwer verschuldet, haben große Geldsorgen. Also er war einfach überzeugt, das wird sich geben. Er hat den Widerstand völlig unterschätzt. Der Widerstand ist sehr grundsätzlich, sehr prinzipiell gewesen. Und es kam hinzu ein Medienproblem, speziell in der ersten Phase vor und nach der Unterzeichnung des Abkommens. Da haben die Gegner das Feld alleine für sich gehabt. Damals hat Nordrhein-Westfalen, das Finanzministerium und die Steuerfahndung dort eine regelrechte Kampagne geritten. Es kamen jede Woche oder alle zwei Wochen skandalöse Meldungen über dieses schreckliche Abkommen, über irgendwelche schrecklichen Schweizer Banken. Und als die Diskussion dann begann richtig, waren die Schützengräben ausgehoben, waren die Fronten bereits starr. Das alles hat Schäuble meines Erachtens unterschätzt.
Schäuble spricht von Parteipolemik. Deutschland wählt nächstes Jahr. War denn die rot-grüne Opposition gegen das Steuerabkommen bereits Wahlkampf?
Ich glaube, die Positionen nicht. Ich glaube, die Positionen, die da bezogen wurden, entsprechen ehrlichen Überzeugungen. Also Beispiel, ein Abkommen, das die schlimmsten Betrüger laufen lässt, indem die Abschleicher noch abschleichen können, bevor der Vertrag in Kraft tritt, ohne dass ihre Daten erfasst werden, das ist für sie empörend. Aber der Wahlkampf hat nicht eine Rolle gespielt, weil er das Thema aufgebläht hat. Und vor allem spielt er eine Rolle, weil es jetzt im Wahlkampf sehr, sehr schwierig ist, eine Position noch zu ändern.
Sie haben vorher die deutschen Medien angesprochen. Welche Rolle haben denn die gespielt bei diesem Scheitern des Steuerabkommens?
Die haben eine sehr große Rolle gespielt. Es hat immer wieder so Schaukelbewegungen gegeben zwischen Medienmeldungen und politischen Reaktionen. Ich mache ein Beispiel. Diesen Sommer kam die Meldung, eine CD, und zwar auch wieder aus Nordrhein-Westfalen, man habe jetzt einen ganz dicken Hund. Eine CD, die Beweise, dass die UBS ihre Kunden jetzt unterrichte, wie sie das Geld vor Inkrafttreten des Abkommens nach Asien verschieben können. Oder sollen sogar. Das hat eine riesige Empörung ausgelöst. Da reden die Schweizer von Weißgeldstrategie, da reden die Banken von einem Abkommen. Und was machen sie? Da sieht man es wieder. Die Empörung war gewaltig und hat entscheidend zum Scheitern dieses Abkommens beigetragen. Dass die Meldung so letztlich nicht stimmt, dass die Zahlen etwas anderes sagen, wurde dann in zwei, drei Zeilen noch vermerkt. Aber wirklich zur Geltung gekommen ist, sind die Fakten dann nicht, sondern die Empörung, dass sich hochschaukeln zwischen Medien und Politik, das ist ein ganz entscheidender Faktor, der eine große Rolle gespielt hat.
Hat die Schweiz denn auch zu wenig getan, um sich in ein besseres Licht zu rücken?
Die Schweiz war recht aktiv auf der politischen Ebene. Der Botschafter war viel unterwegs, hat viele Kontakte geknüpft und so weiter. Aber in dem von mir angesprochenen Wechselspiel Medienpolitik, wo sich eben die Dinge sehr schnell hochschaukeln und wo man eine Gegenposition dann entsprechend auch schnell einbringen muss, da ist die Schweiz praktisch nie präsent gewesen und das deutsche Finanzministerium auch nur sehr wenig.
Wir besprechen gleich mit Kaspar Selger, ob es in Deutschland doch noch einen Weg gibt für das Steuerabkommen. Zuerst hat jetzt aber Oliver Washington die Stimmen aus der Schweiz.
Der deutsche Bundesrat sagt Nein und es wird ziemlich sicher auch nach dem Vermittlungsausschuss bei einem deutschen Nein bleiben. Und was sagt das Finanzdepartement in Bern dazu?
Wir hoffen und glauben immer noch daran, dass die Vernunft schließlich obsiegen wird.
Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf tritt nicht selber auf. Sie schickt stattdessen ihren Sprecher Roland Meyer vor und dieser muss die Schweizer Hoffnung ganz in deutsche Hände legen.
Wir schauen jetzt mal, was in Deutschland weitergeht. Also der innerdeutsche Genehmigungsprozess ist ja noch nicht offiziell abgeschlossen. Da bleibt abzuwarten, ob der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag angerufen wird.
Zuversicht tönt anders. Man hat den Eindruck, dass man im Finanzdepartement nicht so recht weiß, wie auf das Nein des deutschen Bundesrates reagieren. Und die Parteien? FDP-Präsident Philipp Müller sagt zum deutschen Nein.
Die Schweizer Politik soll damit gar nicht umgehen. Es ist noch der Vermittlungsausschuss vom 14. Dezember. Bis dahin hat die Politik in der Schweiz nichts dazu beizutragen. Das müssen die Deutschen unter sich ausmachen. Und das wird am 14. Dezember der Fall sein.
Und CVP-Präsident Christoph Darbele ergänzt.
Die Deutschen haben auf stur geschaltet, die Sache ist hochemotional und da können wir die Sache nicht mehr so retten, also mit einer Nachverhandlung. Das kommt für uns nicht in Frage und wir müssen auch glaubwürdig bleiben. Wir haben gesagt, es gäbe keine zusätzliche Konzession, jetzt muss es so bleiben.
Konzessionen gibt es keine mehr. Mit dieser Haltung bleibt die Schweiz zwar glaubwürdig, aber sie droht zu scheitern. Wie hat es so weit kommen können? Der linke Ökonom Rudolf Strahm hat eine klare Meinung und sieht sich in seiner bisherigen Analyse danach bestätigt.
Es war ein Schlaumeiertrick, es enthielt zu viele Umgehungsmöglichkeiten und es war ja politisch auch dazu da, den automatischen Informationsaustausch auf EU-Ebene zu unterlaufen. Das wurde in Deutschland genau registriert und deswegen war das Scheitern eigentlich voraussehbar.
Und nun müssten auch die Bürgerlichen und der Bundesrat eingestehen, dass die eingeschlagene Strategie die falsche gewesen sei, hält SP-Präsident Christian Löfka fest.
Das ist für den Bundesrat und die bürgerliche Parteien eine Art Crashkurs in internationale Politik.
Das Abkommen mit Deutschland sollte der zentrale Pfeiler der Schweizer Strategie sein. Mit diesem Abkommen wollte man das eigene Konzept auf internationaler Ebene gleichsam salonfähig machen. Nun aber bricht dieser Pfeiler wohl weg und das heisst auch für Christoph Darbele, dass die Schweizer Strategie aller Voraussicht nach gescheitert ist.
Wenn Deutschland als grosses Land, als Taktgeber in Europa, da Nein sagt, das wird wahrscheinlich schwierig.
Die Schweiz, die Parteien, die Banken, der Bundesrat, sie alle müssen sich die Frage stellen, was nun? Bezogen auf Deutschland halten insbesondere die Bürgerlichen und der Bundesrat lapidar fest, dann gelte einfach der Status quo. Deutschland käme also nur mühsam zu den Daten der deutschen Steuersünder. Die Entwicklung aber geht weiter, vor allem auf internationaler Ebene. SVP-Präsident Toni Brunner sagt dazu ziemlich nüchtern:
Machen wir uns nichts vor, der Druck auch betreffend des automatischen Informationsaustausches hat vorher schon bestanden und wird auch in Zukunft bestehen. Hier werden wir auch abhängig sein, wie sich das international durchsetzen wird. Man wird diesen Druck sowieso auf die Schweiz aufrechterhalten, ob wir nun diese Abkommen haben oder nicht.
Wie weiter? Da tut sich ein tiefer Graben auf zwischen der SP und den bürgerlichen Parteien. Die SP fordert eine aktive Strategie. Die Schweiz soll den automatischen Informationsaustausch im Verhältnis zur EU akzeptieren, dafür aber Gegenforderungen stellen. Die Bürgerlichen wollen davon nichts wissen. Sie weisen den automatischen Informationsaustausch nach wie vor kategorisch zurück. Man darf gespannt sein, ob sie an dieser Strategie festhalten.
Oliver Washington. Vorläufig keinen Spielraum für weitere Zugeständnisse sieht man also in der Schweiz. Kaspar Selg, was kann denn ein Vermittlungsausschuss, wie ihn Finanzminister Schäuble will, unter diesen Umständen noch erreichen?
Das ist mir ehrlich gesagt auch nicht klar. Man muss sich vor Augen halten, wenn die SPD und nur schon ein SPD oder zwei SPD-Bundesländer schwenken würden, dann würden sie gewaltig an Glaubwürdigkeit einbüßen im Wahlkampf, der jetzt eben begonnen hat. Der Kavalleriesteinbrück müsste hinstehen und sagen, oh, wir haben uns getäuscht. Also das wäre ja nur möglich, wenn man einen großen Preis in Händen hätte und sagen könnte, deswegen haben wir gedreht. Und da kann ich mir nur ein Thema vorstellen, nämlich die Rückwirkung. Dass also die Schweiz zugesteht, dass Abschleicher ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit erfasst würden. Das könnte ich mir vorstellen, wäre noch ein Faktor, der noch etwas in Bewegung bringen könnte. Nur hat Schäuble ja selber angedeutet heute, dass man das der Schweiz gar nicht zumuten kann und will, weil die das aus rechtlichen Gründen gar nicht machen kann. Also ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wo diese Bewegung noch herkommen soll.
Die rot-grün regierten Bundesländer haben heute Nein gesagt zu diesem Steuerabkommen. Andererseits wollen gerade diese Bundesländer ja an Geld von deutschen Steuersündern in der Schweiz herankommen. Heißt das weiterhin gestohlene Daten-CDs und Razzien bei Schweizer Banken?
Ja, sagen die SPD-Vertreter, sagen sie auch heute. Vorderhand werde das so weitergehen. Das sei auch gar nicht so erfolglos, diese Strategie. Da haben man sehr viel Geld hereingeholt damit, haben wir man sehr viel Selbstanzeigen ausgelöst damit. Sie sagen, wir wollen, also die SPD-Vertreter sagen, wir wollen auch einen Vertrag mit der Schweiz. Wir haben auch gar nichts gegen die Schweiz. Wir wollen nur eine saubere Lösung, eine bessere Lösung. Aber bis die kommt, werden wir so weiterfahren müssen, sagen sie offen.
Und eine saubere, bessere Lösung, das könnte aus deutscher Sicht auch heißen, eine auf europäischer Ebene.
Das ist das eigentliche Ziel. Also eine gesamteuropäische Lösung, der automatische Datenaustausch, das ist neben einem Vertrag mit der Schweiz für die SPD die eigentliche Lösung. Und die Grünen gehen einen Schritt weiter und sagen, das ist statt eines Vertrages mit der Schweiz die richtige Lösung.
Einschätzungen aus Berlin von Kaspar Selg. Die Schweizer Banken hatten sich schon vorbereitet auf das Steuerabkommen mit Deutschland. Was ändert sich nach dem Scheitern des Vertrags für Sie? Priscilla Imboden hat nachgefragt.
Alle Vertreter des Finanzplatzes verweisen heute auf ihr Sprachrohr, die Bankiervereinigung. Sie bedauert den Entscheid in Deutschland, sagt Geschäftsleiter Claude-Alain Margelisch.
Für die Bankiervereinigung bedeutet das kein Ende der Strategie. Sie wissen, dass wir uns klar für eine steuerkonforme Strategie entschieden haben und wir werden weitergehen. Es gibt andere Länder, die auch ein Interesse daran haben. Wir sind im Gespräch jetzt auch mit Griechenland und mit Italien.
Doch griechische oder italienische Kunden haben weit weniger Geld bei Schweizer Banken als deutsche. Sie sind die wichtigsten Kunden mit schätzungsweise 300 Milliarden Franken. Für jene, die noch Geld vor dem deutschen Fiskus verstecken, dauert die Unsicherheit nun an. Claude Alain Margelisch.
Die Situation wird die gleiche bleiben, wie sie heute ist. Und wir werden einfach jetzt sehen, wie die Kunden reagieren.
Wahrscheinlich ist, dass es wieder mehr Selbstanzeigen geben wird. Auch weitere CDs mit gestohlenen Bankdaten könnten die Runde machen. Weitere Razzien bei Schweizer Banken in Deutschland könnten ebenfalls stattfinden. Das ist für den Finanzplatz höchst ungemütlich. Rechtliche Unsicherheit und negative Schlagzeilen sind schlecht fürs Geschäft. Deshalb wird die Suche nach einem Weg, Schwarzgeld zu regularisieren, weitergehen. So hat etwa der Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz vor einiger Zeit laut über den automatischen Informationsaustausch nachgedacht, was ihm viel Kritik einbrachte. Finanzplatzvertreter wehren sich nämlich vehement dagegen, denn das würde das endgültige Ende des Bankgeheimnisses bedeuten. Der automatische Informationsaustausch hat einen weiteren Haken, auf den Vertreter der Banken hinweisen. Der Informationsaustausch allein bietet für Schwarzgeld aus der Vergangenheit keinen einfachen Weg in die Legalität, macht hier keinen reinen Tisch, wie es die Abgeltungssteuer getan hätte. Die rechtliche Unsicherheit für Kunden und ihre Bankberater bliebe bestehen.
In Brüssel hat man sich trotz nächtlicher Verhandlungen und trotz immer neuer Kompromissvorschläge nicht auf den Haushalt der EU einigen können. Die Staats- und Regierungschefs der EU gingen heute Nachmittag ohne Ergebnis auseinander. Ich bin jetzt mit EU-Korrespondent Urs Broderer verbunden. Wo hat es geklemmt?
Ich werde Ihnen zuerst mal die offizielle Antwort geben. Es hat gar nicht geklemmt. Man hat konstruktive Gespräche geführt. Man hat festgestellt, dass es möglich ist, dass man sich Anfang nächsten Jahres wird einigen können auf ein Budget. Und es ist doch völlig normal, dass man für dieses 7-Jahres-Budget 2 Anläufe braucht.
Und was ist die inoffizielle Antwort auf die Frage, wo es geklemmt hat?
Die lautet ziemlich anders, die hört man nur hinter den Kulissen. Es hat so ziemlich überall geklemmt. Über nichts besteht derzeit Einigkeit. Und ganz besonders hat es zwischen Frankreich und Deutschland geklemmt, zwischen Hollande und Merkel also, und zwar wegen Großbritannien, wegen Cameron. Cameron fordert ja extreme weitere Kürzungen des ohnehin schon kleinen und erstmals gekürzten EU-Budgets. Hollande wollte Cameron deswegen offenbar isolieren, also eine Stimmung machen, alle gegen Großbritannien. Und Merkel eilte Cameron zu Hilfe, sie soll im Gegenzug auch weitere Kürzungen am EU-Budget verlangt haben. Aber wie gesagt, das sind keine offiziellen Positionen.
EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hat das 7-Jahres-Budget in den Verhandlungen ja immer wieder angepasst. Hat man sich zumindest angenähert?
Das stimmt, er hat es angepasst. Herman Van Rompuy wollte aber das Budget nicht weiter kürzen. Er hat im von ihm vorgeschlagenen Budget Umverteilungen vorgenommen. Weg von den neuen, eher für ganz Europa wichtigen Posten wie gemeinsame Verkehrs- und Infrastruktur hin zu den alten Pfründen, zum Beispiel den Direktzahlungen für Bauern, von denen einige Länder profitieren. Er hat also ein zukunftsorientiertes, auf gemeinsames Wachstum ausgerichtetes Budget zum Teil wieder auf alte Ansprüche ausgerichtet. Er wollte damit den Grundkonflikt entschärfen, genügend Rückhalt für sein Budget befinden und den Grundkonflikt entschärfen, aber das konnte er nicht. Es blieb beim Grundkonflikt, wie klein soll dieses Budget werden.
Sie haben vorher die Rolle des britischen Premiers David Cameron angesprochen. Er trat besonders forsch auf, forderte eine Reduktion des EU-Budgets. Ist er wirklich verantwortlich für diesen Stillstand?
Es ist richtig, er ist forsch aufgetreten, er hat damit mit seinem Anliegen den Gipfel beinahe gekidnappt und sein Anliegen hat alle anderen Anliegen überdeckt. Aber dass es so weit kommen konnte, ist ebenso die Schuld der anderen und insbesondere, wie ich gesagt habe, Deutschlands und Frankreichs, der zwei Schwergewichte am Tisch, die sich nicht auf eine gemeinsame Strategie im Umgang mit Cameron einigen konnten. Es ist aber schon bemerkenswert, Cameron wird am Ende ganz sicher nicht alles bekommen, was er will. Aber es ist bemerkenswert, dass eine Kürzung des EU-Budgets jetzt schon unvermeidlich scheint. Obwohl das Budget klein ist, obwohl es weniger wächst als die Staatsbudgets, obwohl es wachstumsorientiert ist und obwohl es eigentlich ein Budget ist, das für ganz Europa gedacht ist.
Anfang nächstes Jahr werden die Staats- und Regierungschefs erneut über dieses Budget verhandeln. Wieso soll man sich denn dann einiger sein?
Das ist eine gute Frage. Der einzige Grund zur Hoffnung, den ich sehe, ist folgender. Man hat jetzt die Erfahrung dieses Gipfels gemacht. Man weiß jetzt, dass es nicht funktioniert, wenn im Vorfeld eines solchen EU-Budgetgipfels alle Regierungen rote Linien und ultimative Forderungen mit einer Vetodrohung verkünden. Offenbar hat man sich auch vorgenommen in den Gesprächen heute, dass man das jetzt im Hinblick auf den zweiten Gipfel vermeiden will, bleiben lassen will. Und das würde dann Spielraum schaffen für Verhandlungen.
Urs Bruderer aus Brüssel. Es ist 18.25 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio und hier geht es weiter mit der bröckelnden republikanischen Liebe zu Mitt Romney und der wachsenden zypriotischen Liebe zu den Russen. Doch zuerst geht es nach Ägypten. In Alexandria und anderen Städten brannten heute Parteibüros der Muslimbrüder. Auf dem Tahrirplatz in Kairo skandierten Demonstranten, das Volk will das Regime stürzen. Vor einem Jahr richtete sich dieser Slogan gegen Hosni Mubarak, heute gegen Präsident Mohamed Morsi. Dieser hat gestern Abend verfügt, dass seine Entscheidungen gerichtlich nicht mehr angefochten werden können. Die Demonstranten und die Opposition werfen Morsi vor, er schwinge sich auf zum neuen Pharao. Ich habe Sonja Zikri, die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers in Kairo, gefragt, wer geht hier auf die Straße?
Es sind natürlich vor allem die Gegner der Muslimbrüder, die in Sternmärschen zum Tahrirplatz im Herzen Kairos versammelt haben. Liberale, Demokraten, Kopten, aber auch ganz normale und auch religiöse Ägypter, die Angst haben, dass die Islamisten zu viel Macht an sich reißen und dass die politische Machterweiterung, die der Präsident gestern vorgenommen hat, nur ein Anfang ist und dahinter eigentlich als Ziel die komplette Umgestaltung der Gesellschaft steht, nach islamistischem Vorbild. Und auf der anderen Seite hat man natürlich vor dem Präsidentenpalast die Anhänger der Muslimbrüder wiederum, die in Bussen aus dem ganzen Land, wie man hört, versammelt wurden und die genauso behaupten, sie verteidigen und vollenden die Revolution. Ägypten ist tief gespalten und beide Seiten werfen sich vor, die Ziele der Revolution verraten zu haben. Und Morsi hat diesen Graben in diesem Land noch weiter aufgerissen.
Wie schätzen Sie denn das ein? Ist Morsis Dekret, seine Entscheidungen könnten nicht gerichtlich angefochten werden, wirklich eine Art Staatsstreich?
Egal wie man es nennt, er ist juristisch unangreifbar, er kann den Generalstaatsanwalt einsetzen, er kann das Parlament auflösen. Also im Grunde genommen die Machtfülle, die er hat, so wie er sie sich jetzt auf dem Papier gegeben hat, geht womöglich noch über das hinaus, was Hosni Mubarak hatte. Inwieweit das dann hinterher umzusetzen ist, auch gegen den Druck der Straße, muss man sehen. Aber das geht schon sehr, sehr weit.
Es hieß immer, in Ägypten könne nur mit dem Einverständnis des Militärs regiert werden. Wieso akzeptieren die das?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss dazu sagen, dass natürlich beim letzten Mal sich schon gefragt hat, dass Morsi die Generäle nach Hause geschickt hat, warum gehen die einfach? Und natürlich in Ägypten immer verschwörungsfreudig kursierte dann sofort, es habe da einen Deal gegeben. Fakt ist, Morsi und seine Partei Freiheit und Gerechtigkeit und auch die Muslimbrüder, die Organisation, die Islamisten, haben die Generäle bis jetzt nicht angetastet. Sie haben sie weder juristisch verfolgt für das, was in den Monaten nach dem Sturz von Mubarak passiert ist, auch an Unrecht und Folter und auch Tötungen von Demonstranten, noch haben sie in irgendeiner Weise durchblicken lassen, dass sie das militärische Wirtschaftsimperium angreifen wollen. Auch in der Verfassung von dem, was man bis jetzt weiß, ist davon nicht die Rede. Dieses Militär hat sich in die Kasernen zurückgezogen und das war eigentlich das, was sie immer wollten. Und soweit sind sie zufrieden. Dass Morsi jetzt einen zutiefst undemokratischen Schritt gegangen ist und diese Revolution im Grunde genommen abschaffen will, so wie er das tut und das ironischerweise auch noch im Namen der Revolution, das darf einen eigentlich nur erstaunen, dass die Generäle das so hinnehmen, wenn man davon ausgeht, dass sie von vornherein die Revolution gut geheißen haben. Aber das Militär ist eine ebenso wenig demokratische Veranstaltung, wie es die Muslimbrüder sind. Und wenn Morsi in der Lage ist, in diesem Land wieder Ruhe und Ordnung, um welchen Preis auch immer herzustellen, dann ist das eine Art und Weise, die den Generälen zumindest in der Durchführung, glaube ich, sehr nahe liegt.
Mursi hat gestern ja auch verfügt, dass die umstrittene Verfassungsversammlung von keinem Gericht mehr aufgelöst werden kann. Was steckt dahinter?
Es ist eigentlich eine Forderung, die seinen Gegnern sehr entgegengekommen ist. Die Verfassungskommission ist ein 100-köpfiges Gremium, das von den Islamisten dominiert wird, zu 2/3. Und ein Viertel bis ein Drittel der Nicht-Islamisten, also liberale Demokraten, auch die Kopten, haben sich in den letzten Wochen und Monaten verabschiedet, weil sie gesagt haben, die Islamisten peitschen da einen Verfassungsentwurf durch bis zu einer Deadline, einer Frist Anfang Dezember, in der sie dieser Verfassung ihren islamistischen Stempel aufdrücken. Wir brauchen mehr Zeit für die Debatte, wir brauchen mehr Zeit für die Konsensbildung. Und Morsi hat jetzt verfügt, dass die Verfassungskommission 2 Monate mehr Zeit hat. Mich würde es ehrlich gesagt sehr wundern, wenn nach dieser Entscheidung die Kopten, die Liberalen und auch die Demokraten, womöglich auch die Frauen, wieder zurückkehren in diese Verfassung. Da muss mehr geschehen, als dass sie nur mehr Zeit haben.
Wieso macht Mursi diesen Schritt gerade jetzt?
Er steht innenpolitisch sehr unter Druck. Viele Leute sind unzufrieden, weil die Situation im Land immer noch unsicher ist. Es gibt Streiks, die Preise steigen. Und andererseits sieht er sich natürlich außenpolitisch im Moment sehr, sehr gestärkt dadurch, dass er im Gaza-Konflikt vermitteln konnte. Da hat er das Gefühl, er hat sich außenpolitisch Luft verschafft. Amerika und der Westen werden ihm innenpolitisch möglicherweise Schritte durchgehen lassen, die sie sonst kritischer sehen würden.
Aus Kairo, Sonja Zickri. Mitt Romney wollte Präsident der Vereinigten Staaten werden, schon lange und unbedingt. Er hat, wir wissen es alle, verloren. Doch obwohl das Rennen vorbei ist, steht Romney weiterhin im Hagel der Kritik. Und zwar von seinen früheren Parteifreunden. Aus Washington, Beat Zoltermann.
Es begann auf der virtuellen Ebene. Schon kurz nach der Wahlniederlage nahm die Zahl der Facebook-Freunde rasant ab. Inzwischen machen sich Mitt Romneys Freunde auch im richtigen Leben aus dem Staub. Sie wollen mit dem gestrauchelten Präsidentschaftskandidaten nichts mehr zu tun haben und sagen, Romney sei selber schuld daran, weil er in einem Telefongespräch kurz nach seiner Nichtwahl gegenüber reichen Geldgebern sagte, Obama habe die Wahl nur dank staatlicher Programme gewonnen, die den Wählern finanzielle Vorteile verschaffen, Stipendien etwa oder eine zahlbare Krankenkasse.
The president's campaign did was focus on certain members of his base coalition, give them extraordinary financial gifts from the government.
Sprich, die Wähler hätten sich von Obama kaufen lassen. Eine Aussage, die gut zu anderen passt, die Romney während des Wahlkampfs gemacht hat. Etwa jene, dass 47% der Amerikaner dem Staat auf der Tasche legen. Damals verteidigten ihn seine Parteifreunde. Nun, da Romney ihnen keine Kabinettsposten mehr verschaffen kann, können sie den Präsidentschaftskandidaten AD nicht hart genug kritisieren. Zum Beispiel Bobby Jindal, Gouverneur von Louisiana und eben noch ein feuriger Romney-Unterstützer. Er findet die jüngste Aussage schlicht dumm.
If we want people to like us, we have to like them first. And you don't start to like people by insulting them, by saying their votes were bought.
Wenn wir wollen, dass die Leute uns mögen, müssen wir sie zuerst mögen. Das erreichen wir nicht, indem wir sie beleidigen und sagen, ihre Stimmen seien gekauft worden, sagte er auf Fox News. Oder Lindsey Graham, Senator aus South Carolina, der für Romney im ganzen Land auf Stimmenfang ging. Er sagte auf NBC,
«We're in a big hole, we're not getting out of it by comments like that. When you're in a hole, stop digging. He keeps digging.
Wir stecken in einem tiefen Loch. Solange wir weitergraben, kommen wir da nie raus. Doch genau das macht Romney. Dass Romney aneckt, ist nicht neu. Das tat er auch im Wahlkampf, den er als B-Liga-Kandidat der Grand Ole Party sogar fast gewonnen hätte. Doch nun rächt sich, dass Romney nicht zum Partei-Establishment gehört. Ihm fehlen der Einfluss und das Netzwerk, um auch ohne Kandidatur eine Rolle bei den Republikanern zu spielen und sei es bloß die des Elder Statesman. 6 Jahre kämpfte Romney um das Präsidentschaftsamt, viel länger als andere, doch viel schneller ist er nun weg vom Fenster.
Beat Zoltermann. Zypern ist seit 9 Jahren EU-Mitglied, hat seit 5 Jahren den Euro. Und wie verschiedene andere südliche Euro-Länder braucht auch Zypern Hilfe, um seine Banken zu retten. Das Kreditgesuch um 17,5 Milliarden Euro ist bei der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und IWF noch hängig. Das Geld würde helfen, wird aber nicht reichen. Auch dieses Schicksal teilt Zypern mit anderen Ländern im Süden Europas. Im Gegensatz zu diesen hat die Mittelmeerinsel aber neben Brüssel noch einen zweiten mächtigen Freund, Russland. Die politischen Beziehungen zu Moskau sind eng, die persönlichen sind es auch. 50.000 Russen leben auf Zypern, die meisten in Limassol, dem Finanz- und Handelszentrum der Insel. Von dort Rodotea Seralidou.
Gut gelaunt spaziert Bürgermeister Andreas Christou im Stadtgarten von Limassol. Zwischen hohen Palmen und Eukalyptusbäumen. Um den 64-Jährigen herum spielen russische und zyprische Kinder. Das harmonische Zusammenleben von Russen und Zyprioten freut den Bürgermeister.
Die Zyprier lieben sehr viel die Russen. Die Ypärkung des Kyprus.
Wir Zyprioten lieben die Russen. Zypern existiert größtenteils dank der sowjetischen Außenpolitik, die unser Land immer geschützt hat. Außerdem war die Sowjetunion Hauptabnehmerin der zyprischen Produkte, des Weins, des Obsts, der Textilien. Es gibt also eine große Anerkennung der Russen. Und wenn wir Zyprioten von Russen reden, meinen wir alle, die Russisch sprechen, egal ob Ukrainer, Weißrussen, Russland, Griechen oder Kasachen.
Andreas Christou zeigt auf das Alexander Puschkin-Denkmal, eine in Bronze gegossene Büste des russischen Dichterfürsten, mitten auf dem frisch gemähten Rasen. Ein Geschenk der Regierung von Moskau an die Stadt Limassol. Christou, der in den 60er Jahren in Russland Maschinenbau studierte, liest die Inschrift laut vor.
Alexander Puschkin, dar pravidelstvo Moskvy, Republiki Kypr.
Ein älteres Paar, das Ehepaar Tandis, bleibt vor dem Bürgermeister stehen und lächelt ihm freundlich zu. Er steht auf und reicht ihnen die Hand. Die Tandis sind mit ihrem 3-jährigen Enkelsohn hier.
Daniel, ihr nithige sin Ukraine. Dulemeno papasto gidio chronia, ihr nithige sin Ukraine.
Er heißt Daniel. Er wurde in der Ukraine geboren. Sein Vater hatte dort beruflich zu tun. Ich finde es gut, dass es auch hier viele Russen gibt. Denn sie sind wirklich nette Menschen. Wir haben auch den selten orthodoxen Glauben. Die Stadt verändert sich. Die Russen machen Läden auf. Unternehmen. Das ist sehr positiv.
Der Bürgermeister nickt, er muss zugeben, gerade jetzt in Zeiten der Wirtschaftskrise ist das ganze Land angewiesen auf die wohlhabenden Russen.
Die Russen unterstützen die zyprische Wirtschaft. Sie kaufen Häuser, Autos und Möbel, beleben dadurch den Markt. Und ihre Verwandten kommen zu Ostern und Weihnachten zu Besuch. Das hilft unseren Hotels.
Und auch die unzähligen russischen Firmen, die auf Zypern ihren Sitz haben, brauche das Land dringender denn je, so Christou.
Viele Schifffahrtunternehmen, Banken oder Erdgaskonzerne sind hier ansässig. Außerdem haben wir hier viele kleine Offshore-Unternehmen mit Aktivitäten jeglicher Art, die nicht unbedingt auf Zypern stattfinden. Diese Geschäftsleute sieht man nicht. Sie haben hier nur ein Büro.
Алло, Маш, можете нам организовать, пожалуйста, конференцию с Сашей?
Анна Романенко ist Geschäftsführerin von MDM Investments, einem Tochterunternehmen der russischen MDM Bank.
У нас, в общем-то, большинство клиентов это
Unsere Kunden leben nicht auf Zypern. Sie werden von unserer russischen Muttergesellschaft zu uns geschickt. Sie investieren ihr Geld lieber über uns. So umgehen sie die hohen Steuern des russischen Staates. Egal, ob sie in Russland oder an der Börse in London investieren.
Denn Gewinne beim Verkauf von Wertpapieren seien auf Zypern komplett steuerfrei, erklärt die gebürtige Moskauerin. Dass auch Geldwäsche betrieben wird, streitet Romanenko ab.
Seit Zypern in der EU ist, kann von Geldwäsche hier keine Rede mehr sein. Zypern wurde von allen schwarzen Listen gestrichen und ist ein anständiges EU-Mitglied. Worüber in Geschäftskreisen allerdings geredet wird, ist eine andere Sache.
Ihre Firma jedenfalls überprüfe den Ursprung des investierten Geldes genau, so die Businessfrau.
Wenn uns also jemand anruft, um ein zyprisches Konto zu eröffnen, versuchen wir, uns mit diesem potenziellen Kunden zu treffen. entweder auf Zypern oder in Moskau. Wir müssen wissen, dass das Geld keinen illegalen Ursprung hat. Es gibt eine Reihe von Unterlagen, die wir anfordern, um das zu kontrollieren. Außerdem sind die Gesetze und Kontrollen mittlerweile wirklich sehr streng. Wir schicken täglich Berichte an unsere Regulatoren. Es ist also einfacher, das Gesetz zu befolgen, als es zu umgehen.
Die Investmentfirma, die Romanenko leitet, ist schon seit 10 Jahren auf Zypern tätig. Doch die Konkurrenz wächst von Jahr zu Jahr.
Es gibt sehr viele Vorteile, wie etwa die Doppelbesteuerungsabkommen. Sowieso sind die Steuern hier viel niedriger als in Russland. Außerdem, wenn man hier ein Unternehmen gründet, ist es automatisch ein europäisches Unternehmen. Wir haben zum Beispiel eine europäische Lizenz. Also müssen die Kunden nicht um ihr Geld fürchten. Sie und ihr Geld sind sicher.
Romanenko beginnt, ein Word-Dokument zu bearbeiten. Die Arbeit lohnt sich, denn solange Zypern attraktiv für russisches Geld bleibt, verdient auch sie nicht schlecht und alle sind zufrieden.
Zypern ist daran interessiert, Finanzunternehmen zu halten. Je mehr Unternehmen, desto mehr Steuereinnahmen. Und hohe Steuereinnahmen sind nun einmal eine große Stütze für die zyprische Wirtschaft.
Eine große Stütze für die zyprische Wirtschaft wäre auch der Kredit, den das kleine Land vor wenigen Monaten bei seinem starken Partner Russland beantragte. Die Höhe 5 Milliarden Euro. Die Verhandlungen laufen parallel zu den Verhandlungen mit der Troika. Erst im November letzten Jahres half Russland schon einmal mit 2,5 Milliarden Euro aus. Die Zweigleisigkeit Zyperns wird in Europa mit Unbehagen gesehen. Andi Nathanael von der zyprischen Industrie- und Handelskammer hingegen sieht nichts Schlimmes darin.
Theoretisch könnten wir auch Deutschland oder China um einen Kredit fragen. Aber wir haben nun einmal die besten Kontakte zu Russland. Die Befürchtungen, dass dadurch Zypern von Russland abhängig wird, verstehe ich nicht. Russland ist nun mal ein sehr guter Geschäftspartner. Außerdem ist jedes Land abhängig von anderen Ländern. So ist nun einmal der internationale Handel.
Andi Nathanael würde gerne noch mehr russische Unternehmen auf Zypern sehen. Unternehmen wie die Investmentfirma von Anna Romanenko, über die russische Kunden ihre Millionen an den Börsen der Welt investieren.
Rodothea Seralidou über Russisch-Zyprisches. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.